Und weiter geht's im Thema der Vektorteils. Wir wechseln nicht das Thema, wir wechseln nur das Format. Es geht jetzt wieder zurück, richtig Vektorteils, nicht ins Raster. Und Pirmin möchte uns jetzt das Cloud-Native-Format der PM-Teils vorstellen. Bitteschön.
Dankeschön, willkommen zum Vortrag über PM-Tiles. Das ist ein Speicherformat für Kacheln oder eben für Tiles. Ich arbeite für die Firma SourcePoint Zürich. Wir machen WebGIS, Cookies Web Client, auch Vektorteil Server kommt von uns. Wir machen Cookies, Core-Entwicklung, Cookies Server, Plugins und weitere OSQ-Projekte. Was sind cloud-optimierte Formate? Ist natürlich auch ein bisschen ein Buzzword, aber es hat tatsächlich einen relativ einfachen Hintergrund. Es ist sogar eigentlich reicht der erste Satz: Daten müssen effizient über HTTP lesbar sein. Und das heißt, hat verschiedene Aspekte. Technisch gesehen gibt es diesen HTTP Range Request, das heißt, mit dem kann man aus einer großen Datei einen Teil rauslesen. Und das muss sinnvoll unterstützt werden. Und das heißt, die Daten, die man braucht, sollten möglichst gut angeordnet sein, zum Beispiel am Anfang, dass man die Metadaten mit einem Request gerade schon mal laden kann, also dass man nicht an verschiedenen Orten in dieser großen Datei lesen muss und dann auch der Dateiinhalt halt so angeordnet ist, dass er für den Gebrauch mit möglichst wenig Requests lesbar ist. Und das ist eigentlich schon. Und wenn man das liefern kann, dann braucht es keine Services mehr wie WFS, WMS, weil ich kann direkt über HTTP aus einer Datei lesen. Das ist das Ziel. Wenn man das erreicht, ist man sehr skalierbar. Das heißt, ich kann einfach eine Datei mehrfach speichern und kann so parallel, also kann die Breite skalieren. Ich bin sehr flexibel und es ist auch eine günstige Lösung, weil ich wirklich nur Dateispeicher brauche. Bekannte Beispiele: Cloud Optimized GeoTIFFs. Das sind GeoTIFFs, die halt mit diesen Eigenschaften optimiert, für diese Eigenschaften optimiert wurden. Für Raster gibt es SAR, für Vektoren FlatGeoBuff, auch Vektordateien, relativ jungen GeoParquet und für Point Clouds COPC. Das sind alles Formate, die keinen Service benötigen, um sie zu benutzen. Es gibt eine Webseite cloudnative.org, wo diese Formate erklärt und propagiert werden und auch Dokumentation verfügbar ist. Jetzt zu PM-Tiles. Das wurde von Brandon Liu entwickelt, Firma Protomaps. Ein Link zur eigentlichen Einstiegsseite, wo die ganze Dokumentation ist. Und wie der Name vermuten lässt, man speichert darin Tiles, also XYZ-Tiles, Raster und Vektoren, also es gehen verschiedene Formate, das ist schon mal sehr wichtig. Es ist vieles an MBTiles angelehnt, das kennt man, hat man auch bei anderen Vorträgen gesehen. MBTiles ist ein SQLite-basiertes Format, das ähnliche Eigenschaften hat. Es ist auch eine einzelne Datei. Der Vorteil da ist, ich kann da mit SQL-Queries einzelne Records lesen und kann sie auch schreiben. Also das ist der Hauptvorteil eigentlich von MBTiles oder SQLite. Ich kann auch effizient schreiben und updaten. Und das ist jetzt bei PM-Tiles nicht das Ziel, sondern das ist aufs Lesen ausgelegt. Also es ist ein großes File, aber eigentlich read-only. Also ich schreibe das mal, ich generiere das und dann habe ich das zum Lesen bereit. Und eben der große Unterschied: Ich brauche keine zusätzliche Software, um es zu lesen. Bei SQLite, MBTiles brauche ich immer was, um dann dieses SQL auszuführen, um die einzelne Teil herauslesen zu können. Dann gibt es weitere Eigenschaften. Also es ist dedupliziert, das heißt, gleiche Teils sind möglichst nur einmal vorhanden und dann steht einfach drin, die gibt es halt x-mal und die wird trotzdem effizient gefunden. Das kennt man vielleicht auch noch von, wer schon Teil-Caches gemacht hat. Das ist ein recht wichtiges Problem. Wenn man zum Beispiel eine weltweite Karte hat, hat man sehr viel mehr. Und das heißt, man hat Millionen von blauen Kacheln, die eigentlich leer sind. Und es ist gar nicht so trivial, das effizient zu deduplizieren. Man gewinnt sehr viel, wenn man das kann. Und PM-Tiles löst das sehr gut. Dann gibt es noch die Hilbert-Ordnung, gehe ich nachher noch darauf ein, und diese Metadaten, die optimiert gespeichert sind. Alles kann komprimiert werden, also die Metadaten können eine Komprimierung haben, und die Teil selbst, GC, Protli oder Z-Standard. Einige Einschränkungen, es ist auf Webmercator ausgelegt. Es gibt Gedanken, wie man, also man kann andere Projektionen speichern, und es gibt auch in den Metadaten Ideen, wie man das deklarieren soll, aber es gibt nicht eine saubere Spezifikation, so speichert man jetzt nicht Mercator-Kacheln. Es wird gemacht, aber es ist eigentlich nur nicht so richtig unterstützt. Halt eben auch fürs Teilschema, das man dann benötigen würde. Dann allgemein halt diese HTTP-Range-Requests, die werden zwar wirklich sehr häufig unterstützt, aber nicht überall. Also es gibt Provider, die lassen das nicht zu. Das heißt, man muss halt wirklich schauen, wo kann ich dann diese PM-Teile speichern. Es geht nicht wirklich überall. Es gibt dann diese HTTP-Range-Requests, haben jetzt gegenüber Einzeldatei-Requests noch den Nachteil, dass dann der Request selbst nicht mehr komprimiert übertragen wird. Aber das ist bei PM-Teils kein großes Problem, weil die Teile selbst komprimiert sind. Also es ist nicht so schlimm. Und wie gesagt, halt eben dieser Update-Prozess, der ist hier nicht vorgesehen. Es gibt Möglichkeiten, dass man, also es gibt Software, die es erlauben, PM-Teils zu aktualisieren, aber eigentlich geht das nicht so effizient. Noch mehr, also hier eine Darstellung vom Dateiformat. Es ist eben eine große Datei. Es beginnt ganz links mit dem Header. Und dann, das ist das oben das Bild ist Version 2. Da sind dann die Metadaten gekommen und dann die Directories. In Version 3 ist es jetzt umgekehrt. Metadaten sind JSON-Metadaten. Da steht drin, wo ist das Zentrum, wie ist die B-Box und weitere Eigenschaften. Und im Directory steht dann drin, halt an diesem Offset ist Teil 000 und dann 001 und so weiter. Also das ist dann das Inhaltsverzeichnis. Das wird aufgesplittet mit dem Ziel, dass eigentlich der erste Request, also Root Directory Header und der Root Directory mit einem einzigen Request gelesen werden kann. Also es sind 16 Kilobyte begrenzt. Das heißt, es macht sehr effizient das erste Lesen und dann auch die Darstellung der ersten Kacheln. Ja, hier gibt es noch ein paar Feinheiten, aber ich glaube, das ist so das Bild, wie man sich das vorstellen kann. Noch ein Wort dann zur Hilbert-Kurve. So sieht sie aus. Also da geht es darum, also häufig macht man ja, oder stellt man sich vor, Kacheln, ich habe ganz viele Kacheln, ich gehe reihenweise, also von links nach rechts, von oben nach unten. Aber das ist nicht so ideal, weil eigentlich geografisch naheliegende Kacheln dann halt eine Zeile weiter sind. Das heißt, speichermäßig sind die weit entfernt, obwohl sie geometrisch ganz nah sind. Und da gibt es den deutschen Mathematiker David Hilbert, der hat diese Hilbert-Kurve gefunden und definiert, die quasi durch den Raum durchgeht. Also die eine optimale Art ist, zweidimensional den Raum abzutasten. Und in dieser Reihenfolge werden die Kacheln gespeichert hier. Und das heißt, dass naheliegende Kacheln auch nahe zusammenliegen in der Datei. Und das beschleunigt das Lesen sehr stark. Wie erzeuge ich PM-Tiles? Es gibt so ein Command-Line-Interface, PM-Tiles, da kann ich aus MB-Tiles PM-Tiles generieren. Das ist recht praktisch. Kann auch Subsets nehmen, also wenn ich ein PM-Tiles habe von der ganzen Welt, kann ich ein Subset herausnehmen für einen Extrakt. Und dann gibt es ein bisschen Unterscheidungen. Gewisse Tools unterstützen Vektorteilgenerierung, andere Rasterteilgenerierung. Für die Vektorteils ist Tippecanoe eigentlich das bekannteste Projekt, das Vektorteils in PM-Tiles-Format speichert. Bbox kann das und Plane-Tiler ist eine interessante Variante, die ist extrem effizient, um aus einem OSM-PBF PM-Tiles zu generieren. Also da kann ich innerhalb wenigen Stunden einen Planet PBF, also OSM Planet, zu einem PM-Tiles-File machen. Dann hat auch GEDAL PM-Tiles-Unterstützung seit einiger Zeit. Das heißt, ich kann irgendein GEDAL-Vektor-Input-Format nehmen und PM-Tiles daraus generieren. Das ist so die Vektorseite und für Raster PM-Tiles gibt es seit wenigen Tagen den Rio-Tiler. Das ist so eine Python-Bibliothek, die auf Raster-Tiling ausgelegt ist. Und da gibt es jetzt ein Plugin dafür, dass ich direkt PM-Tile-Raster generieren kann. Und dann zweite Variante ist noch Bbox, die kann auch Raster-Tiles generieren. Also zum Beispiel Input-WMS, Output-Raster-Tiles im PM-Tile-Format. PM-Tiles anzeigen, lesen, geht mit den wichtigsten Kartenviewern, also OpenLayers, CANES, MapLibre, GL, JS hat Unterstützung und es gibt auch ein Leaflet-Plugin, mal für Raster-Tiles, für Vektor-Tiles nimmt man normalerweise das MapLibre-Plugin für Leaflet, das dann den Vektor-Teil übernimmt. Für GEDAL ist noch interessant, gibt es so einen virtuellen Treiber für PM-Tiles, das sind dann immer diese komplizierten URLs, hat man vielleicht auch schon gesehen. Die sind sehr mächtig und also da kann ich über einen GEDAL-Treiber, und das wird an vielen Orten verwendet, zum Beispiel in Kugis, einzelne Kacheln aus einem PM-Teil herauslesen. Also das ist so eine Beispiel-URL. Und dann wird auch verwendet, dass man einen Service anbietet. Das ist jetzt zwar nicht unbedingt das Ziel, aber manche Clients verstehen halt einfach nur, die können es nicht direkt lesen, die brauchen einen XYZ-Teilservice. Im PM-Tiles Command Line Interface ist so ein kleiner Webserver integriert. Dann gibt es Teilserver GL, das kann Martin, Vector Teilserver und Bbox unterstützt das auch. Und dann gibt es Libraries für Go und Python. Eine beliebte Anwendung ist eigentlich, dass ich eine eigene Basemap mache, was mit PM-Tiles jetzt eben wirklich attraktiv wird. Das heißt, ich kann sagen, ich will nicht direkt OpenStreetMap-Tiles verwenden, sondern ich mache eine eigene Basemap. Und die Größenordnung ist für mich eher verblüffend. Das heißt, wenn ich einen weltweiten Tileset für Zoom Level 0 bis 15 mache, sind das bis ungefähr 150 GB. Eine Datei, das ist wirklich handelbar, das heißt auf der Disk, auf lokalen Disk sowieso kein Problem und auch übertragbar auf einen Webserver. Und es gibt Tools, die können das direkt aus OpenStreetMap PBF erzeugen. Planet Tiler habe ich schon gesagt. Das zweite, auch sehr interessant, ist TileMaker. Das kann aus OSM, PBFs, direkt PM-Tiles oder MB-Tiles generieren. Und ich kann das auch noch beeinflussen, weil, also wenn ich rede jetzt von Vektor-Tiles, da ist ja immer dann auch das Styling, muss man mit berücksichtigen. Ich muss ja die Attribute drin haben in den Vektor-Tiles, die ich dann auch zum Stylen brauche. Und das heißt, da brauche ich viel Konfigurationsmöglichkeiten. Welche Tags aus dem OSM-Planet nehme ich jetzt raus, welche brauche ich für Stylen? Und das leisten diese zwei Tools. Dann die andere Schiene ist, dass ich PostGIS dazwischen schalte, hat auch sehr viele Vorteile, wenn ich dann auch noch Verarbeitungen machen will, meine zusätzlichen Daten reinmischen will. Und da ist eigentlich die wichtigste Software OSM to PGSQL. Das läuft da unter dem Namen SimPark, wo ich OSM-Daten, PBFs in Postgres, PostGIS importieren kann und auch da viele Konfigurationsmöglichkeiten haben. Ich will den Style, also brauche ich die und die Attribute und muss natürlich Polygone machen und solche Sachen, die man halt bei OSM machen muss. und dann habe ich es mal in PostGIS und dann muss ich es da halt wieder rauslesen und ein PM-Tiles machen. OSM2BigSQL erstellt sogar Konfiguration-File dann für solche Vector-Tile-Server, um diesen Schritt zu erledigen. Bbox und Tilekillen wird da schon mal unterstützt. Ich glaube, habe ich jetzt schon gesagt, es gibt so viele. Genau, eben, man will eigentlich vielleicht nicht beim Style von Null beginnen, das heißt alles selbst machen. Und es gibt also schon Styles und entsprechend dazu ein Schema, wie dann diese Vector-Tiles gespeichert werden. Bei Planetiler ist das Hauptschema OpenMap-Tiles und dann gibt es das Shortbread-Schema, das von Tilemaker sehr gut unterstützt wird. Und auch bei Planetiler gibt es eine Konfiguration dafür. Und der Vorteil, wenn ich dann dieses Schema anwende, dann kann ich bestehende Styles übernehmen und anpassen. Das Styling selbst, wenn ich, ist so ein JSON-Style halt bei Vector-Tiles. Es gibt Maputnik, den gibt es auch gehostet bei MapLibre. Und wenn die Course-Header stimmen, kann ich dann auch mein eigenes PM-Tile stylen. Wobei der PM-Tile-Support in Maputnik erst vor ein, zwei Monaten kam. Aber das ist jetzt drin, das heißt, ich kann da direkt eine PM-Tile-Quelle angeben. Auf shortbreadtiles.org gibt es Tutorials für verschiedene, also eigentlich alle diese Varianten, so eine Kurzanleitung, wie man von OSM, PBFs bis zu einer Karte kommt. Dann noch die letzte Variante, um eigene PM-Tiles zu erstellen, die ich jetzt hier zeige, das ist wieder über das CLI und das Extract, das ich vorher angedeutet habe, das geht nicht nur auf lokale Files, sondern auch über Remote-Files. Und Protomaps bietet solche Daily PM-Tiles an, also weltweite. Das oben rechts, das ist das Datum, also 26.03. Das ist die Quelle und da kann ich sagen, ich will diese B-Box rausnehmen und mein Extract produzieren. Das gibt jetzt hier für Deutschland 6,6 GB für die gleichen Zoom-Stufen. Im Vergleich zum Planet 123 GB. Das ist dann in diesem Protomaps Schema, wo es auch wieder Styles dazu gibt. Das ist dann MapSen angelehnt. Ich zeige das gerade so zum Abschluss, wie das aussieht. Dann haben wir wirklich auch nochmal PM-Tiles gesehen. Bad response. Okay. Oh, was will er mir sagen? Das ist jetzt Demo-Effekt. Bad response 404. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo gibt es sonst noch? Ich wollte jetzt einfach richtige PM-Tiles zeigen. Jetzt fällt mir gerade, wo gibt es noch eine Demo? Weiß gerade jemand eine Adresse? Sonst muss ich gerade meine eigene nehmen, die jetzt nicht für das eigentlich gedacht war. Also das sind jetzt schon mal PM-Tiles im Hintergrund. Wie man sieht, jetzt nicht Webmercator notabene, aber das ist ein anderer Vortrag. Und hier ist jetzt irgendein Teilset. Mal schauen, was kommt. Oder irgendein Zeitstand. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Entschuldigung, das gehe ich automatisch. Und eigentlich wollte ich jetzt zeigen, wie die eigentlichen Requests ablaufen, damit man das auch nochmal vor Augen hat. Also es gibt ein PM-Tiles-File, das sieht man jetzt hier, wird requestet. Und das Spezielle ist, dass das eben ein Range-Request ist. Also man sieht das hier, müsste man sehen. Anfrage. Da sagt jetzt Range Bytes von, ja gut, sind jetzt größere Zahlen, von 284 irgendwas bis 284 irgendwas, holte sich jetzt einen Ausschnitt, also einen Teil aus der ganzen Datei raus. Es geht jetzt hier, ich wollte zeigen, wie schnell das ist, aber Also das andere sind auch PM-Tiles, das sind jetzt zwei Layers, die jetzt aber eben nicht für die Demo eigentlich nicht vorbereitet waren. Aber wir werden es jetzt hoffentlich noch schaffen, dass da was kommt. Uiuiui. Man sieht Fehler und Fehler. Ah, die S3 Amazon, das sind die Hörmodelle, die noch drüber gelegt werden. Die würden wir jetzt hier nicht unbedingt brauchen. Wie viel Zeit habe ich noch?
Keine Zeit.
Keine mehr. Zeit mehr. Ja, so kann ich jetzt aber nicht aufhören, das geht jetzt nicht. Moment, sorry.
Na gut, also versuch's doch einfach mal. Ich sagte, weil es schon mal, wenn es Fragen gibt, gerne mal reinschreiben, hochvoten, dann weiß ich, welche Fragen ich stellen soll zuerst, weil es gibt da 4 Fragen, die ein Vot haben. Das können wir noch besser verteilen.
Ja, sehr schade. Also ich komme nur auf die Welt, tiefer geht es jetzt leider nicht, Entschuldigung. Aber ich glaube, das war es wirklich. Ja, danke.
Danke dir für den spannenden Vortrag. Kommen wir zu den Fragen. Die am meisten hochgevoteste Frage ist, hast du schon Performance-Vergleiche für Vector-Tiles gemacht? Also vermutlich für PM-Tiles und MB-Tiles. Aha.
Also nicht seriöse, also wir sollten systematische.
Ich weiß nicht, also steht da, hast du schon Performance-Vergleiche für Vector-Tiles gemacht?
Ich habe beides schon gemacht und ich meine, das Ziel war einfach, sind PM-Tiles schnell genug und man muss es mir glauben oder man soll es mir bitte glauben, es ist wirklich sehr effizient. Und ich kann jetzt nicht sagen, also eigentlich würde ich behaupten, also PM-Tiles könnten prinzipiell sind ein bisschen langsamer, weil ich wahrscheinlich ein bisschen mehr lese, als ich muss. Oder es gibt immer mal wieder Fälle, wo ich quasi ein bisschen Overhead habe, dass ich einen Request mache oder quasi über eine Teile rauslese, die ich gar nicht brauche. Das heißt, prinzipiell ist es ein bisschen langsamer, aber dafür, dass kein Service da ist, kriegt man es wirklich sehr performant hin.
Das ist doch eine Antwort. Genau. Ist es auch für die Offline-Speicherung auf Smartphones geeignet, zum Beispiel mit MapLibre Nativ?
Gute Frage, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist natürlich auch ein Anwendungsgebiet. Ich kann es auch für Offline-Speicherung brauchen. Ich befürchte, ich sehe jetzt nicht MapLibre Nativ, dass es PM-Tiles noch nicht unterstützt, aber es wäre nicht so schwierig, das zu machen. Weil bei Nativ ist jetzt eben MB-Tiles eigentlich fast attraktiver. Weil MB-Tiles wird unterstützt für MapLibre Nativ, PM-Tiles ist eigentlich fürs Web ausgelegt. Brauche ich bei Nativ jetzt nicht unbedingt.
Test. Zu der Space Filling Curve, zu der Hilbert-Kurve. Wenn ich mich richtig erinnere, in der Mitte ist es ein Worst Case, oder? Weil ich einmal noch ums ganze Also die Frage ist, ist das jetzt ein Beispiel für eine raumfüllende Kurve oder ist es wirklich die beste raumfüllende Kurve für diese Optimierung von Range-Anfragen?
Ich bin jetzt kein Mathematiker, ich behaupte jetzt einfach, es sei die beste.
Weil wenn ich da genau in der Mitte anfrage, dann muss ich ja einmal Kurve noch um die ganze, um ein Viertel der Sachen rumgehen. Ne?
Ja, auch da gibt es natürlich eben wieder so quasi Brüche, wo es dann auseinandergeht oder nicht zusammengeht. Aber das ist eine Raumfüllekurve, die wirklich sehr gut funktioniert in der Praxis.
Gut, dann komme ich mal zur nächsten Frage. Wie funktioniert der Übergang zwischen verschiedenen Zoomstufen? Ich nehme an, jeder der Stufen ist nach einer Hilbert-Kurve organisiert. Gibt es eine Hierarchie?
Genau, eben die Kurve, das ist jetzt eine Stufe, die hier gezeigt wird. Die beginnt ja nur bei 4 Kacheln und dann 8 und so weiter. Also es geht jetzt immer tiefer, die sieht aber immer so ähnlich aus vom Bild her. Ja, es gibt eine Hierarchie und die Kacheln sind halt eben in diesen Stufen produziert und werden ausgeliefert und das ist dann der Viewer, der halt möglichst so einen, der dann das noch Zoom, zwischen Zoom und unterstützt, dass es dann nahtlos übergeht, die verschiedenen Zoom-Stufen. Aber das machen alle Viewer unterdessen sehr gut.
Dann die nächste Frage ist, kannst du etwas zum Unterschied zwischen PM-Tiles und Versatiles sagen?
Ja, also Versatiles, gutes Stichwort, ist ein sehr ähnliches Konzept. Es gibt hier auch Vorträge, also gab Vorträge an der Voskis, die man nachschauen kann. Es ist aber von dem Viewer und auch von der, vom Styling her kann ich die Versa-Styles verwenden mit diesen PM-Tiles, Vector-Tiles, aber sie haben ein eigenes Format, wie sie die Tiles jetzt speichern. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, es gibt einen guten Grund, dass sie das so machen für einen Anwendungsfall, den ich jetzt nicht mehr gerade präsent habe. Aber es ist ein anderes Speicherformat, aber es hat viele Überschneidungen.
Ja, danke. Ich hätte nochmal eine Frage zur Folie 9, wo du diese kryptische URL gezeigt hast, mit der man es in QGIS nutzen kann. Ich nehme quasi einfach so eine URL mit den entsprechenden URL, die ich mal draus kopiert habe für das PM-Teil und kopiere das so rein, wie ich auch ein Cloud-Optimized GeoTIFF quasi in QGIS laden würde, oder?
Genau, also entweder ist es dann ein XYZ-Raster-Layer, also es steht dann halt am Schluss .png oder .jpeg oder was auch immer drin ist, da, oder wenn es ein Vektorteil ist, dann halt mal ohne Style, dann muss ich es als Vektorteil URL in reinnehmen. Das ist eigentlich. Aha.
Und könnte ich sozusagen, wenn ich jetzt ein, die Vektorteilanteil im PM-Teil-File, wenn ich jetzt einen eigenen Style habe, könnte ich den auch mitgeben dann QGIS, dass ich sozusagen dann.
Also QGIS fragt nach zwei Sachen, fragt nach der URL für die Tiles und fragt nach einer URL für den Style. Mhm. Und man kann auch nur den Style angeben, weil da steht die URL für die Tiles normalerweise auch drin. Mhm. Oder ich kann nur die URL für die Tiles angeben und kann es auch ohne Style halt automatisch gestylt anschauen.
Mhm. Ja, danke.
So, für die, die weiter wollen, die müssten jetzt, es ist die Zeit für Fragen, ist offen, eigentlich rum. Wir hätten jetzt noch zwei. Ich würde die nochmal einfach stellen und wer rausgehen will, kann schon mal rausgehen und die Lightning Talks können schon mal nach vorne gehen. Ist es möglich, Raster- oder Vektorkacheln bereits in einem Format bestehend umzuwandeln oder ist was in die Richtung geplant?
Raster-Tiles in anderen Formaten umwandeln. Fällt mir jetzt gar nichts ein. Also RioTiler könnte das unterstützen. Ich glaube, RioTiler kann zum Beispiel aus einem GeoTIFF Kacheln machen. Und ich glaube, da ist auch GEDAL dahinter. Also die könnten auch aus dem GeoTIFF PNG-Tiles machen oder aus dem großen PNG JPEG-Tiles. Bei Vektorteilen stellt sich die Frage wahrscheinlich jetzt nicht. Aber von dem her glaube ich, dass es mit RioTiler schon möglich ist.
Okay, dann machen wir Schluss. Kommen Sie rein.